Ein wunderbares Thema, der Messias im Tempel, Symbolik und Bedeutung des zweiten Tempels. Manche denken vielleicht, ja, das hatten wir schon lange mal uns angeschaut auf dem Internet. Tausende haben das getan. Und ich habe gedacht, oh, wenn die meinen, das sei wieder das Gleiche, dann kommen sie nicht. Aber es ist eine völlig neue Version. Und natürlich auch eben überlegt, mit Überlegung verbunden, was bringe ich heute Abend und was nicht. Weil ich bin ja bekannt für zu lange Vorträge. Nicht für alle, aber für manche. Und dann ist es so, ich habe mir vor Jahren überlegt, wenn man alle Bezüge im Neuen Testament zum zweiten Tempel, den wir hier auf dem Bild sehen, zur Zeit des Neuen Testaments in Jerusalem, wenn wir alle Bezüge im Neuen Testament einmal zusammenbringen würden, das wäre doch was. Wirklich alle. Und möglichst auch alle Anspielungen im Neuen Testament. Und daraus entstand schließlich ein Buch mit 700 Seiten. Der Messias im Tempel. Auch auf dem Büchertisch erhältlich. Ja, es geht mir darum zu zeigen, das Thema heute Abend ist nicht nebensächlich, sondern man sieht, oh, das Neue Testament ist ja voll davon. Und wir werden gleich sehen, so viele Schlüsselereignisse des Neuen Testaments haben im jüdischen Tempel in Jerusalem stattgefunden. Und da wollen wir einiges miteinander anschauen heute Abend. Aber zuerst gebe ich einfach mal eine etwas strohende Übersicht. Ja, man muss Vorarbeit leisten und erst danach kann man Früchte ernten. Das weiß jeder Bauer. Hier haben wir ein Computermodell des zweiten Tempels, so wie er in der Übersicht ausgesehen hat zur Zeit von Jesus Christus, zur Zeit der Evangelien und der Apostelgeschichte. Ein riesiger Komplex, 144.000 Quadratmeter. Damit man sich etwas darunter vorstellen kann, es wäre möglich, alle berühmten Kathedralen von England hier aufzustellen und hätte noch Platz übrig. Wirklich gigantisch. Aber beginnen wir vorne der Reihe nach. Sie sehen hier ein Quadrat. Das ist das heilige 500 Ellen Quadrat. 500 Ellen, Königsellen, das ist 262,5 mal die gleiche Zahl hier als Grundfläche. Das war der salomonische Tempelplatz. König Salomo hat am Ende des 11. Jahrhunderts vor Christus, gemäß der strikten Chronologie der Bibel, den ersten Tempel in Jerusalem auf diesem Quadrat aufgebaut. Dieses Quadrat ist sehr bedeutsam, denn auch im späteren zweiten Tempel hat man, als die Juden Jahre nach der Zerstörung des salomonischen Tempels durch die Babylonier wieder heimgekehrt sind aus Babylon, heutiger Irak, und den Tempel wieder aufbauten, da haben sie ihn auf der Spur des Alten aufgebaut, wieder auf diesem 500 Ellen Quadrat. Das jüdische Volk wusste, als sie aus Babylon zurückkehrten, wir gehen wieder zurück ins Land, und da werden wir eines Tages dem Messias begegnen, dem verheißenen Erlöser, der im Alten Testament ausführlich beschrieben und vorher gesagt worden war. Der verheißene Erlöser für Israel und alle Völker. Und sie wussten, er wird einmal im Land geboren werden, nicht in Babylon. Da mussten sie aus Babylon wieder zurückkehren ins Land. Micha, der Prophet, hatte vorausgesagt, Micha 5, Vers 1, dass er in Bethlehem geboren werden sollte. Und Daniel hat sogar den genauen Zeitpunkt geweissagt, wann er als Fürst in Israel auftreten würde. Anhand der Jahrwochenprophetie in Daniel 9, ich rechne das jetzt nicht vor, das habe ich anderswo schon so ausführlich gemacht, aber man kann die Jahrwochen umrechnen in Tage. Es gibt 173.880 Tage von einem bestimmten Moment an. bis der Messias als Fürst kommt. Und das führt genau auf Palmsonntag 32 nach Christus, als Jesus Christus auf dem Esel reitend vom Ölberg her nach Jerusalem eingeritten ist, als König Messias gefeiert von der Volksmenge und dann in den Tempel gegangen ist. Unser Thema ist ja der Messias im Tempel. Ja, so wusste man also, wir kehren zurück, um den Messias zu begegnen. Aber nach einigen Jahrhunderten, da kam der Tempel ein bisschen in die Jahre. Er war ja sowieso bescheiden aufgebaut, weil man nicht mehr diese finanziellen Möglichkeiten hatte, wie einst König Salomo. Und schließlich um 18 vor Christus hat König Herodes, das war kein Jude, das war ein Edomiter, der vom römischen Senat eingesetzt worden war zum König der Juden, ernannt zum König der Juden. Und das war ein schrecklicher Mensch, ein Mörder, ein brutaler Mensch. Nicht mal die eigene Familie war vor ihm sicher. Also ich spreche von dem späteren Kindermörder von Bethlehem. Aber um sich beim jüdischen Volk beliebt zu machen, hat er gesagt, ich gebe die Finanzen, ihr könnt den Tempel renovieren und sogar expandieren. Man war sehr, sehr skeptisch. Vielleicht will dieser Gewaltherrscher, dass wir den Tempel abbauen und sobald die Steine unten sind, dann sagt er, stopp, jetzt gibt es gar nichts mehr. Und er hat gesagt, nein, nein, das kommt nicht so. Ihr könnt alle Steine vorbereiten. Und erst wenn die bereit sind, dann umbauen und abbrechen. Und schließlich haben wir ihn akzeptiert. Und der Tempel wurde renoviert und ausgebaut. Jetzt schauen wir, über das 500 Ellen Quadrat, das der eigentlich heilige Bereich des Tempels blieb, da wurde im Norden ganz massiv ausgebaut. Und zwar war da ursprünglich ein Tal, das Bezetta-Tal. Das hat man aufgefüllt, um hier nach Norden ganz entscheidend zu erweitern. Man hat hier eine Burg hingebaut, um den Tempelplatz militärisch zu sichern. Hier der Israelteich, der war für die Opfertiere, damit man die waschen konnte, bevor man sie da über das Schaftor auf den Tempelplatz brachte. Aber man hat auch nach Westen expandiert, wie man hier sieht. Diese gewaltige Westmauer hat man ins Tyropoion, ins Käsemachertal hineingebaut. Übrigens die heutige Klagemauer, die ja genannt wird, die Westmauer, der Western Wall, die ist eben ein Überrest von dieser Stützmauer da in der Erweiterung nach Westen. Die hat also nichts zu tun mit dem Salomonischen Tempel, aber sehr wohl mit dem Tempel zur Zeit von Jesus Christus, und zwar mit der Expandierung über den eigentlich heiligen Bereich hinaus. Und auch nach Süden hat man expandiert. Und da hat man eine gigantische Basilika hingebaut. Eine Basilika war ja in der alten Welt eine Säulenhalle in Großstädten des Römischen Reiches, wo Könige, wenn sie auf Besuch kamen, ihren eindrücklichen Auftritt durchführen konnten. Basiliken waren Säulenhallen, wo auch traditionell der Sitz des Gerichtes war und des Marktes. Und so hat man also hier nach Süden ausgebaut und diese Basilika, das ist, wir würden heute sagen, eine riesige Kathedrale, gigantische Kathedrale aufgebaut. Ja, Kathedralen und viele Kirchen haben eben diesen Bau in der Geschichte als Vorbild gehabt. Ja? Also, so hat man expandiert, aber hier im Osten ging das nicht. Die Ostmauer ist dieselbe geblieben, und zwar seit Salomo. Das Kidron-Tal hier war so tief eingeschnitten, das konnte man nicht auffüllen. Und darum blieb diese Mauer mit einer Säulenhalle entlang, nicht mal rundherum in der Erweiterung, überall gibt es Säulenhallen. Aber diese Säulenhalle da im Osten, auf der Mauerlinie, die immer gleich blieb, entlang des 511-Quadrates, die nannte man die Säulenhalle Salomos. Sehr treffend gewählt. Nun sieht man hier noch eine Stadtmauer, die der Tempelmauer vorgelagert war, sich aber nach dem Osttor des Tempels mit der Tempelmauer vereinigte. Und dieses Tor, ein bisschen versetzt zum Osttor des Tempels, dieses Tor hier in der Stadtmauer, das ist das Tor Mifkat, das Tor der Vergeltung. Das wird in Nehemia 3 erwähnt, wo es um den Wiederaufbau der Stadt Jerusalem nach der babylonischen Gefangenschaft geht. Und da wird das Tor Mifkat ausdrücklich erwähnt. Ja, jetzt haben wir da ein bisschen eine Übersicht über den äußeren Bereich. Hier den Punkt da auf dem Dach der Basilika, hier in der Südostecke, das war die Zinne des Tempels. Das war der grandioseste Aussichtspunkt des Tempels, weil man von hier aus einen wirklich gigantischen Blick hinunter in die Tiefe des Kidron-Tales hatte, das damals noch viel steiler war als heute, weil durch die Zerstörung der Römer im Jahr 70 hat man das meiste Material des Tempels hier im Osten runtergeschmissen. Und das hat sogar den Verlauf des Tales verändert. Aber da war es sehr direkt und sehr steil runter. Das ist diese Zinne des Tempels, die auch im Neuen Testament erwähnt wird. Und darunter, also immer noch in dieser Südostecke, da war der Sitz des Gerichtes. Der oberste Gerichtshof von Israel, der Sanhedrin oder griechisch Synedrion, das war hier platziert. Und der Hohe Rat, eben der Sanhedrin, hat auch die Erlaubnis gegeben, hier in der Basilika dürfen Opfertiere verkauft werden. Die hat man hier im Tempel verkauft. Dieses Gebäude hat man dann auch genannt im Judentum, so steht das auch im Talmud, der Chanut. Chanut heißt Kaufhaus. Das ist das Kaufhaus. Ich muss auch erklären, die Idee hinter dieser riesigen Expansion, die dazu führte, dass der Tempelplatz zur Zeit der Geburt von Jesus Christus etwa doppelt so groß war wie der salomonische Tempelplatz. Die Idee dahinter war unter anderem auch diese. Vor 2000 Jahren gab es im Römischen Reich sehr viele Leute, die hatten wirklich genug von diesen griechisch-römischen Göttern wie Jupiter, Diana und so weiter, wie sie alle heißen. Götter, die Ehebruch betreiben, sogar Vergewaltigung. Zeus, der oberste Gott, lateinisch Jupiter, dasselbe. Und Götter, die einander die Köpfe einschlagen. Ich meine, manche haben gemerkt, wenn wir unsere griechisch-römische Mythologie unseren Kindern erzählen, das ist überhaupt kein Vorbild. Womit formen wir unsere Kinder? Das ist eine Katastrophe. Und sie merken, das sind ja alles Götter, die man sich eingebildet hat. Und diese Götterstatuen, die haben Beine, aber sie können nicht gehen. Die haben Augen, die sehen niemanden auf dem Marktplatz, wenn sie vorbeigehen. Die haben einen Mund und können nicht sprechen. Was soll das? Aber sie hörten, im Osten des Römischen Reiches gibt es ein Volk, das kennt nur einen einzigen Gott, von dem sie auch kein Bild machen. Und viele sehnten sich nach einem ewigen, persönlichen, gerechten Gott der Liebe. Und so kamen viele Menschen aus dem Römischen Reich nach Jerusalem und wollten diesen Gott kennenlernen. Und dafür brauchte es Platz. Und darum hat man so gewaltig ausgebaut, expandiert. Eben, das ist der Vorhof der Heiden. Heiden, das sind eben die nicht jüdischen Völker, die Völker, die nicht zu Israel gehören. Aber viele hatten ein Interesse, hierher zu kommen und zu beten. Ja, jetzt schauen wir uns aber das 511-Quadrat genauer an. Da auffällig, eigentlich das zentrale Gebäude, darauf, das ist das eigentliche Tempelhaus mit Vorhalle, Heiligem und dahinter ist ein Raum, der heißt das Allerheiligste. Das war das eigentliche Tempelhaus. Das Haus, wo Gott inmitten seines Volkes wohnen sollte. Und das alles war umgeben von einem Vorhof mit verschiedenen Gebäuden. Von diesen Gebäuden wird noch die Rede sein. Aber Sie sehen mal den innersten Vorhof und da war auch der Altar vor dem Tempelhaus. Das hat man verglichen mit der Stiftshütte. Die Stiftshütte war ja das erste Heiligtum Israels nach dem Auszug aus Ägypten. Ein ganz bescheidenes, transportables Heiligtum mit nur einem Vorhof, mit dem Altar darin. Und das Tempelhaus war ein Elementbau, ein Zelt. Aber man hat also diesen Vorhof da und das Tempelhaus hat man verglichen mit der Stiftshütte und hat darum diesen Vorhof genannt, das Lager der Schechina. Also wie bei der Stiftshütte, da war ein Vorhof, das Lager, und dort war ja über der Stiftshütte am Tag die Wolkensäule, nachts eine Feuersäule, die Gottes Gegenwart anzeigte. Das hatte man beim zweiten Tempel nicht mehr. Aber trotzdem, man hat das verglichen, das war gewissermaßen die Entsprechung zur Stiftshütte. Allerdings alles viel größer und gigantischer. Das eigentliche Tempelhaus war ja 100 Ellen hoch. Das heißt 52,5 Meter hoch. Das ist ein Hochhaus von mehr als 20 Stockwerken. Und alles mit Goldplatten hier abgedeckt. Und da, wo es kein Gold war, da war es weißer Marmor. Wenn am Morgen die Sonne aufging über dem Ölberg und man kam vom Ölberg nach Jerusalem, das war die Reflexion in diesen Goldplatten so gewaltig, da kam eine Feuerkugel wieder zurück. Das wird in der antiken Literatur sehr eindrücklich von Josephus Flavius beschrieben, diesen Eindruck, wenn man den Tempel sah vom Ölberg her am Morgen. Und dann vorgelagert war ein zweiter Vorhof. Das war der Vorhof der Frauen. Und diese Idee von einem Frauenvorhof, die geht auch schon zurück auf die alte Stiftshütte, die man ja gebaut hatte nach dem Auszug aus Ägypten. Das war nach der strengen biblischen Chronologie, wo alle Zahlen dann aufgehen und auch mit der Archäologie übereinstimmen. Das war 1606 vor Christus. Ja, hier in Europa spricht man von der Jungsteinzeit. Aber im Nahen Osten konnte man schon längst schreiben. Sogar die Buchstabenschrift wurde in Ägypten gerade einige Zeit davor, in der Zeit von Josef, erfunden, sodass dann Mose eben auch das Alphabet zur Verfügung hatte, um die ersten Bücher der Bibel, die 5 Bücher Mose, zu schreiben. Und auch die 10 Gebote waren in der Buchstabenschrift aufgeschrieben auf den Tafeln, die Mose Israel übergeben musste. Ja, also damals bei diesem ersten transportablen Tempel, da lesen wir in 2. Mose, dass die gottesfürchtigen Frauen sich am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft scharten, um dort zu beten. Das heißt also, vor diesem bescheidenen einen Vorhof der Stiftshütte, da beim Eingangsvorhang, sehr breit, 20 Ellen, 10,50 Meter, da haben sich die Frauen versammelt und dort haben sie gebetet. Und die Männer? Ja, die hätten auch beten können. Aber es ist oft so, dass die Frauen bessere Beter sind als die Männer. Jetzt sage ich neidlos. Aber jetzt versteht man auch, warum man eben diesen Vorhof gemacht hat. Das ist der Vorhof der Frauen. Aber da durften auch die Männer rein und die Kinder. Ja? Und jetzt sehen wir aber hier noch eine Abschrankung. Klein, aber ganz bedeutsam. Das ist, im Hebräischen sagen wir, Soreg. Das heißt eine Abschrankung. Aber im Neuen Testament wird das genannt, die Zwischenwand der Umzäunung. Das war eine Steinlage, darüber ein Zaun aus Holz und das war eben eine Zwischenwand der Umzäunung, weil hier Juden und Nichtjuden getrennt wurden. Nichtjuden waren willkommen. Die durften kommen in den äußeren Vorhof, in der Expansion, aber die durften sogar hier durch die Hulda-Tore, durften die hineinkommen in den eigentlich heiligen Bereich, aber nur bis zum Soreg. Da gab es Inschriften, die sagten, nicht weiter als Fremdstämmiger. Aber man durfte eben hier beten und hatte den Blick auf das Tempelhaus. Das jüdische Volk hatte nur einen einzigen Tempel und durfte nirgends einen zweiten oder einen dritten aufbauen. Warum? Das sollte ein Zeugnis sein für alle Völker. Es gibt nur einen Gott. Die anderen Völker, die glaubten an viele Götter und darum hatten sie auch ganz viele Tempel und Heiligtümer. Israel als Zeugnis für die Wahrheit des einen Gottes, einen Tempel. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen eine Übersicht und jetzt gehen wir an die Evangelien heran im Neuen Testament. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes berichten eben über den Messias im Tempel. Wie Jesus Christus genau in der Zeit kam, als der Tempel in Jerusalem und die Stadt Jerusalem selber zur höchsten Schönheit und Pracht ihrer ganzen Geschichte kam. Schöner als zur Zeit von König Salomo. Das ist schon grandios. Und merkt man die Ironie. Der Kindermörder von Bethlehem, der den Messias gleich nach der Geburt in Bethlehem umbringen wollte, der musste das finanzieren. Also musste. Er wollte es ja. Aber das ist doch die Ironie. Er macht den Tempel schön für den Messias, der in diesem Tempel auf Besuch kommen sollte. Nun, wie können wir mit den Evangelien möglichst weit zurückgehen? Wir müssen mit dem Lukas-Evangelium beginnen. Lukas 1 geht am weitesten zurück, nämlich historisch bis ins Jahr 3 vor Christus. Und zwar schlage ich auf in meiner Bibel, und wenn Sie eine dabei haben, dann schlagen Sie auch auf, und wenn Sie keine dabei haben, dann hören Sie doppelt so gut zu. Lukas 1, Vers 5. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein gewisser Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott erfüllte, dass ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los traf, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucheropfers. Zunächst mal bis hierhin. Zacharias war ein alter Mann, wie wir gelesen haben, verheiratet mit Elisabeth. Ihr Kinderwunsch wurde das ganze Leben lang nicht erfüllt. Das war nicht einfach. Ehepaare, die einen Kinderwunsch haben, die können sehr darunter leiden. Aber jetzt beginnt das Evangelium, da wo es am weitesten in die Zeit des Alten Testaments zurückgeht, mit diesem Zacharias, das war ein Priester aus der 8. Abteilung von den 24 Abteilungen, das ist die Abteilung von Abias, und er hatte von Sabbat bis Sabbat Dienst im Tempel. Das war so über das ganze Jahr organisiert mit den 24 Klassen. Die mussten zweimal im Jahr antreten, immer eine Woche. Und bei den großen Festen wie Passa, Pfingsten, Laubhütten, da mussten alle 24 Priesterklassen nach Jerusalem kommen. Aber eben, das war jetzt so ein normaler Dienst. Und wir können herausfinden, die 8. Abteilung, und wir können auch herausfinden, ob das eben in der ersten Hälfte des Jahres war oder in der zweiten. Das war in der ersten, das war also im Monat Mai. Im Mai. Und nun zeige ich, wo Zacharias geschlafen hat im Tempel. Wir schauen hier von Nordwesten. Und sieht man, bei dem Lager der Schechina, also bei dem innersten Vorhof, der an die Stiftshütte erinnert, da gibt es mehrere Gebäude mit Toren, verschiedenen mehreren Toren. Das ist das Bet HaMoked, das Haus der Feuerstelle. Da haben die Priester jeweils übernachtet. Das waren die Wohnungen im Haus des Vaters. Ich war, der Tempel war das Haus des Vaters, wie wir aus Johannes 2 lernen. Und da hat er übernachtet. Aber jetzt haben wir gelesen, er wurde ausgelost, um zu räuchern am goldenen Altar. Jetzt zeige ich den Tempel von Osten, so frontal. Wir sehen den Frauenvorhof, hier mit der halbkreisförmigen Treppe vor dem gigantischen Nikanor-Tor. Diese 15 halbkreisförmigen Treppen, die waren gebaut, entsprechend den 15 Stufenliedern. Das sind die Psalmen 120 bis 134, die jeweils bei den großen Festen, Passa, Pfingsten und Laubhütten, gesungen wurden. Vom Volk, wenn sie, wie das Gesetz obligatorisch verlangt, nach Jerusalem hinaufreisten. Auf dem Weg haben sie diese Psalmen gesungen, unter Flötenbegleitung. Also das Instrument, das sie am Anfang gehört haben. Ja, das war so der Hinaufzug zum Tempel. Unter Flötenbegleitung. Und das Nikanor-Tor, das in den innersten Vorhof führte, das war das prächtigste Tor des Tempels. Obwohl, die anderen Tore, die waren alle entweder aus Gold oder aus Silber. Das war aus Bronze, aber so schöne Bronze. Man sagt korinthische Bronze. Das ist Bronze der feinsten Art. Dieses gigantische Tor war das schönste Tor des Tempels. Und auf diesen 15 Stufen, entsprechend den 15 Stufenliedern, da hat an den großen Festen, Passa, Pfingsten und Laubhütten, da hat der professionelle Chor aus dem Stamm Levi und das Orchester unter Leitung des Dirigenten die Psalmen aufgeführt. Ja, aber ich wollte sprechen von der Auslosung. Hier dieses Gebäude, sieht man, das ist eigentlich spiegelbildlich zu dem Haus, wo die Priester schliefen. Ja, genau gleich gebaut. Diese Seite ist spiegelbildlich, die Südseite zur Nordseite. Und da spiegelbildlich, das war die sogenannte Quaderhalle. Da wurden am Morgen die Priester, die Dienst hatten, ausgelost. Welche Aufgabe? Einer musste die Aufgabe am Brandopferaltar machen, der andere musste das Räucheropfer vorbereiten, indem er Kohlen vom Altar ins Heilige brachte, auf den goldenen Altar. Es gab ganz viele Aufgaben. Man musste auch die Menorah, den siebenarmigen Leuchter, herrichten. Die beliebteste Aufgabe war, zu räuchern am goldenen Altar. Und das durfte man auch nur einmal im Leben. Es gab Tausende von Priestern, die alle Nachkommen waren aus dem Stamm Levi über die Linie von dem Hohenpriester Aaron. Und jetzt merken wir, was die Pointe ist in Lukas 1. Zacharias und seine Frau, sie waren sehr alt, kinderlos geblieben und er hatte nie das große Los bekommen. Und das war die beliebteste Aufgabe. Man sagte, wer am goldenen Räucheraltar räuchert, der kommt auch unter einen besonderen Segen Gottes. Also, an diesem Tag, der da in Lukas 1 beschrieben wird, traf ihn das große Los. Und wie haben wir das gemacht? Die Priester mussten sich in der Quaderhalle im Halbkreis aufstellen. Der leitende Priester des Tages stand vor ihnen und sagte eine Zahl. Sagen wir, Mataim Shiv'im Vashesh, 276. Da mussten alle Priester Finger aufstrecken. Ja, ich mache spontan 7. Aber einer hat vielleicht 1 und 1, 2. Und so weiter. Jeder durfte machen, was er will. Und dann hat man eben die Finger abgezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Man hat nicht die Person gezählt, nur die Finger. Weil man nicht in den Verdacht kommen wollte, die Sünde Davids, der einmal Israel unerlaubt gezählt hatte, zu wiederholen. Und darum zählte man nicht Personen, sondern Finger. Matthäum Shivim Vashesh. Zacharias. Er durfte in den Tempel. Der alte Mann. Das war eine Lebenserfahrung. Ganz aufgeregt war er. Wie elektrisiert. Jetzt darf ich gehen. Und andere Priester an diesem Tag, die haben alles vorbereitet. Ich habe gesagt, man hat die Kohlen hineingetan, draufgelegt auf den goldenen Altar. Auf den goldenen Altar. Und dann wurde eben hier die Aufgabe übergeben. Zacharias ging ganz allein in den Tempel. Alle mussten hinausgehen, ganz allein. Er da mit dem goldenen Räucherfass, das ist so ein kelchartiges Gefäß mit Deckel, da musste er es öffnen. Zum ersten Mal im Leben gemacht, der alte Mann. Das ist nicht so wie die Frauen im Haushalt. Und alles geht richtig. Ja, muss ich vorstellen, ganz aufgeregt, da, immer mit beiden Daumen musste man hinten anfangen und das, die bestimmte Zusammensetzung von Gewürzen und so weiter rausarbeiten. Hinten anfangen, nicht vorne, weil der Rauch steigt sofort auf und sonst verbrennt man sich. Also hinten so raus. Dann erschreckt er. Da steht jemand neben dem goldenen Altar. Ich lese Lukas 1, Vers 10. Und die ganze, also nochmals Vers 8. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott erfüllte, dass ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das lostraf, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Rauchopfers. Die waren im Vorhof versammelt, im Frauenvorhof, und ein erster Streifen im innersten Vorhof, da durften die Männer. Aber die durften nicht zum Altar. Wenn sie kein Opfer brachten, durften sie nur dort stehen. Die Frauen auf den Terrassen, dann noch bessere Aussicht, dort haben sie gebetet. Und das Räucherwerk war ja bekannt. Die Bedeutung ist Gebet. Gebet, das Gott gefällt. Darum dieser Wohlgeruch. Schon David sagt in Psalm 143, Vers 2, lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet. Und die Hörner, die sind ja am Altar ein Bild von Kraft und Macht. Das weiß man spätestens dann, wenn man einmal mit einem Stier ein Problem gehabt hat. Und das bleibt fürs ganze Leben. Also Gebet hat gewaltige Wirkung, wenn es Gebet ist, Gottes Willen entsprechend. Und jetzt nochmals, Vers 10. Und die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucheropfers. Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn, der zu Rechten des Räucheraltars stand. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht überfiel ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Und dann sagt er, Ani Gabriel, je omed lifnei ha Elohim. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Eure Gebete. Das Ehepaar hat zusammen gebetet. Es gibt Ehepaare, die beten nicht zusammen. Dann können sie lernen von Zacharias und Elisabeth. Die haben zusammen gebetet. Und der Engel sagt, eure Gebete sind erhört worden. Ein Segen. Wenn man opfert am Räucheraltar, ja. Und es wird ihm gesagt, Elisabeth wird schwanger werden, ein Kind bekommen. Ich war mit dem Kinderbekommen bei Frauen ist mal fertig. Und eigentlich schon ziemlich bald. Bei den Männern ist es noch ein bisschen anders, ja. Aber bei den Frauen ist mal fertig, da geht es nicht mehr. Und es war ein biologisches Wunder. Elisabeth sollte schwanger werden. Die alten Leute sollten ein Kind bekommen. Und es wird ihm gesagt, du musst ihn Johannes nennen, der Ewige ist gnädig. Und dieser Mann wird der Vorläufer des Messias werden. Er wird als Prophet Israel vorbereiten. Jetzt kommt der Messias. Und ihr müsst euch bereit machen. Und ihr müsst euer Leben in Ordnung bringen. Ihr müsst eure persönliche Schuld Gott bekennen. Radikal aufräumen. Das war ein Prediger, dieser Johannes. Wenn man später von ihm in den Evangelien liest, das war so deutlich, wie er die Leute zur radikalen, brutalen Ehrlichkeit aufgerufen hat und zur Umkehr. Das wird hier gesagt. Dieser Johannes wird das alles tun. Und er wird die Generationen zusammenführen. Die Herzen der Väter zu den Kindern. Ha! Vor vielen Jahrzehnten hat ein Schweizer Komponist ein Weihnachtssingspiel komponiert. Zeller Weihnacht. Also für die, die über den Livestream aus Deutschland zuhören, Zeller Weihnacht. Und dort gibt es ein Lied, das hat meiner Mutter so gefallen. Keine Mutter weiß, was ihrem Kind wird geschehen. Und als ich klein war, hat sie das von ihr gehört. Sie sagt, ja, das ist wirklich so. Als Eltern wissen wir nicht, was aus unseren Kindern wird. Und erst heute muss ich sagen, oh, wie recht hatte meine Mutter, die schon seit Jahren beim Herrn ist. Ja, nachdem ich ihr übrigens noch etwas vorgelesen habe aus der Offenbarung über den himmlischen Tempel. Und sie hat gesagt, sie fand das so herrlich. Und dann durfte sie gehen. Jetzt sieht sie das, was mich so erfüllt, nur wenn es um das Abbild hier auf der Erde geht, in Jerusalem. Aber sie ist beim Original. Ja, aber was ich ja sagen wollte, meine Mutter hat wirklich betont, ja, das ist so. Als Eltern weiß man nicht, was aus den Kindern wird. Wir können unser Bestes tun, für sie beten und versuchen, ein Vorbild zu sein, aber, und sogar wenn sie erwachsen sind, ist eben noch nicht aller Tage Abend. In manchen Fällen, glücklicherweise, ist noch nicht aller Tage Abend, ist ermutigend. Es kann noch anders kommen. Aber auch dann, es gibt plötzlich Kinder, die gehen gut und dann mit 40 plötzlich haben sie eine Lebenskrise. Denken, ich habe so viel verpasst. Ich hätte viel kreativer sein sollen. Da wird die Frau plötzlich kreativ und der Mann kommt nicht mehr raus. Was ist mit dir? Ja, aber hier wussten die, das wird gut herauskommen mit Johannes. Er wird eben den Messias einführen. Das Ganze beginnt im Tempel, da im Neuen Testament, nicht wahr? Die Weihnachtsgeschichte beginnt im Tempel. Der Räucheraltar war im gleichen Heiligtum, wo auch der Schaubrottisch war mit den 12 Broten. Auch ein Hinweis auf den Messias. Er war aus Akazienholz mit reinem Gold überzogen. Und das bedeutete, der Messias ist Mensch, Akazienholz. Er sollte aus dem Stammbaum von David kommen. Und gleichzeitig Gott. Die Symbolik von reinem Gold ist die Gottheit. Der älteste Freund von Hiob hieß Eliphas. Und Eli heißt, also El, Gott, I, mein, Phas, reines Gold. Mein Gott ist reines Gold. Und so wird klar, reines Gold spricht von der Gottheit. Der Messias sollte aus dem Stammbaum ein Spross von David sein, Akazienholz, überzogen mit reinem Gold. Er sollte Gott und Mensch in einer Person sein. Es gibt viele YouTuber und sie schießen wie Pilze aus dem Boden heute, die verbreiten und verwirren die Leute und sagen, Jesus Christus ist nicht Gott von Ewigkeit her. Also, wenn ihr sowas seht, dann muss man sich entscheiden, ob man klickt oder nicht. Und die Entscheidung ist einfach. Schrott. Klickt man nicht an, sondern klickt man weg. Ja, aber die Bibel macht das ganz klar. Und sehen wir, die 12 Brote sind ein Bild des Volkes Gottes, von Israel, dem 12-stämmigen Volk. Und es ist eben Gott, der sein Volk trägt und durchs Leben führt. Ja, Jesus Christus sollte später sagen in Johannes 10, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Da gab es eine Leiste, eine Handbreit, damit die Brote nicht runterfallen. Ja, er verkündete Heilssicherheit und Heilsgewissheit für die, die sich von ihm durchs Leben tragen lassen. Wie das in Jesaja 46 steht, ich werde euch tragen bis ins Greisenalter. Und bis zum grauen Haar bin ich derselbe. Ich habe es getan und ich werde es auch weiterhin tun. Ja, auch das weist auf den Messias hin. Und der siebennamige Leuchter, der Zacharias Licht spendete in diesem sonst dunklen Raum, wies auch schon hin auf den kommenden Messias. Aus reinem Gold. Der Messias ist Gott. Sieben Lampen. Der Herr Jesus sollte sagen, dass er eben das Licht ist. Das Licht, das in diese Welt kam. So sagt er das in Johannes 12. Er ist das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommen sollte. Ja, aber wir waren ja beim Räucheraltar und der alte Mann kann das einfach nicht glauben mit dem Baby. Ja, weil er wusste ja auch, bei den Ehefrauen, einmal ist fertig, da gibt's kein Kind mehr. Doch. Und dann sagt der Engel, weil du nicht geglaubt hast, wirst du stumm sein. Danach geht er hinaus. Nicht wahr? Jetzt schauen wir das Tempelhaus an von Süden. Und dann sollte er auf der Treppe stehen mit seinen Kollegen, die anderen Aufgaben hatten. Und sie sollten das Volk segnen. Mit dem Segen aus 4. Mose 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht. Lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht und gebe dir Frieden. Die Priester mussten da zusammenstehen auf der Treppe vor dem Tempelhaus. Die Hände, gut schauen, über dem Kopf. Ja. Und dann mussten sie miteinander sprechen. Yevarechecha Adonai veYishmerecha. Ya'er pana Adonai pana velecha vichunecha. Yitza Adonai pana velecha veyitendecha shalom. Aber er konnte nicht sprechen. Wie hat er merkt? Es ging nicht. Wenn wir Gottes Wort nicht glauben, können wir auch nicht Segen weitergeben für andere. Ja, Elisabeth wurde schwanger, Johannes der Täufer wurde geboren und 6 Monate verschoben wurde Jesus Christus geboren in Bethlehem, wie es der Prophet Micha vorausgesagt hatte, Micha 5, Vers 1. Und dann war es so, nach der Entbindung müssen jüdische Frauen in den Tempel gehen und ein bestimmtes Opfer darbringen. Ein Schaf, für sich, zur Reinigung. Nicht für das Baby, für sich selber. Und so gingen Maria und Josef etwas mehr als einen Monat nach der Geburt von Bethlehem, ist nicht so weit, 12 Kilometer, nach Jerusalem. Und sie brachte ein Taubenopfer dar. Das war erlaubt, wenn man mausarm war, durfte man ein Taubenopfer bringen. So steht das in Lukas 2, müssen Sie in Ihrer Bibel dann nachlesen. Und das macht klar, die Magier aus dem Morgenland, die waren noch nicht gekommen. Natürlich nicht. Von Persien, das waren Perser. Das Wort Magier im griechischen Text, Magoi, geht auf das Persische zurück. Das waren persische Sternkundige und die wussten offensichtlich aus den jüdischen Schriften, was die Juden in der babylonischen Gefangenschaft noch danach im Persischen Reich weitergegeben hatte. Wir haben eine Prophetie in 4. Mose 24, Vers 17, dass ein Stern aufgehen wird, wenn der Messias kommt. Und die haben darauf geachtet. Als ein neuer Stern aufging, brachen die los. Aber von Persien damals mit dem Umweg nach Norden, weil der direkte Weg durch die Wüste war zu gefährlich, ja, das dauert 3 Monate. Und darum waren Maria und Josef noch mausarm, als sie hinkamen. Und da gingen sie hier durch die schöne Pforte, das war der Haupteingang im Süden, gingen sie rein durch den Tunnel, dann über die Treppe hoch auf den Tempelplatz und in den heiligen Bereich hinein. Und das war natürlich die Gelegenheit, nicht nur das Taubenopfer auf dem Altar darzubringen, sondern alle erstgeborenen Kinder in Israel, die mussten einen bestimmten Geldbetrag bezahlen. Also die Eltern für das Kind. Ein Silberbetrag für den Stamm Levi, für den Priesterstamm. Und darum wussten sie aus dem Stamm Juda, wir müssen für den Erstgeborenen diesen Betrag dem Stamm Levi zukommen lassen. Und schauen Sie jetzt hier, der Blick von Süden. Dieses Tor hier, das ist die Quaderhalle, ja? Das ist das Wassertor, von dem wir noch sprechen. Das ist das Golah-Tor, da gab es ein Wasserrad, das Wasser aus dem Tempelberg heraufschöpfte, um das Blut beim Altar abzuspülen, sodass es über einen Kanal Wasser und Blut vermischt ins Kidron-Tal hinunterging. Und dieses Tor hier, das war das Tor der Erstgeborenen. Und jetzt lese ich in Lukas 2, und dann sehen Sie, wie genau die Bibel ist. Lukas 2, Vers 22. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose erfüllt waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht: Alles Männliche, das den Mutterleib erschließt, soll dem Herrn heilig heißen. Und ein Schlachtopfer zu geben, nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem war ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und von dem Heiligen Geist war ihm ein göttlicher Ausspruch zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus, das ist griechisch für hebräisch Messias, ehe den Messias des Herrn gesehen hatte. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und jetzt passen Sie auf. Und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es auf die Arme und lobte Gott und sprach. Das Kind hereinbrachten. Wo herein? Ja, durch das Tor der Erstgeborenen, da. Und da kam dieser Simeon, das musste übrigens immer ein Priester sein. Und damit ist klar, Simeon war ein Kohen, ein Priester. Der nimmt das Baby, das kleine Kind, in die Arme und macht genau das, was man eben bis heute in jüdischen Familien macht, eben diese Darbringung der Erstgeborenen. Die amerikanischen Juden machen das gewöhnlich mit den alten Dollarmünzen aus der die Kennedy-Münzen, die noch wirklich Silber waren. Die waren noch was wert. Sonst geht es den Dollar ja nicht so gut heute. Aber eben, das waren noch Silbermünzen und das haben sie einem Herrn Levi, der aus dem Stamm Levi ist, oder Levi oder Kohen gegeben. Das machen sie heute noch so. Und da haben sie es dem Simeon gegeben. Und das Spezielle ist, wir lesen hier, er segnete dann die Eltern und sagt, dass dieses Kind wird Licht in diese Welt bringen für alle Völker. Er wusste, das ist der Messias. Und das Besondere, eigentlich muss dieser Priester das Kind segnen. Aber er segnet nur die Eltern. Das ist ein biblischer Grundsatz im Alten und Neuen Testament. Immer der Höhergestellte segnet den Geringeren. Nicht umgekehrt. Ja? Und so wusste er, das Kind müsste mich segnen. Das ist der Messias. Die Eltern kann ich segnen. Und das ist noch eine interessante Nachricht. Interessant für Katholiken. Simeon ist höher als Maria. Haben Sie das jemals gehört? Ja. Weil er hat Maria gesegnet, ist ganz klar. Warum spricht man nicht von Simeon? Ja, man muss eben nach der Bibel gehen. Und da steht auch, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Christus Jesus. Und da wird eben klar, und Simeon ist größer als Maria. Alles nur so nebenbei. Ja, wir sehen also, da wird die Weihnachtsgeschichte wunderbar illustriert im Tempel. Und das war der erste Moment, wo der Messias in den Tempel kam. Etwas mehr als ein Monat nach der Geburt. Die meisten haben das nicht realisiert. Und trotzdem, im letzten Prophetenbuch des Alten Testaments, Malachi, geschrieben um 400 vor Christus. Und danach hatte man in Israel keine Propheten mehr. Im Talmud, das ist das wichtigste theologische Werk nach der Bibel, dort steht, nach dem Tod der Propheten Zacharia, Haggai und Malachi, wich der Heilige Geist von Israel. Man hatte keine Propheten mehr. 400 Jahre. Die Bibel war fertig mit Malachi, das Alte Testament. Und Malachi spricht noch von dem Messias. Und da heißt es in Malachi 3, Vers 1, da spricht der Messias selbst durch den Propheten. 400 Jahre vorher. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Der Messias spricht hier prophetisch über Johannes den Täufer, der ihm den Weg bereiten soll, wenn er kommt. Und jetzt der nächste Satz. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Ja, der Bote des Bundes, der Bote des neuen Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Also, plötzlich wird der Messias kommen. Ganz überraschend. Das war so. Das war plötzlich. Wer hat das gedacht? Da kommen Eltern aus Bethlehem mit dem kleinen Kind. Wer hat das beachtet? Es gab solche. Simeon, die Prophetin Hanna, eine Frau, die viel Zeit verwendete für Gebet im Tempel. Wieder eine Frau. Ganz interessant. Und die hat auch gewartet. Und die hat das mitbekommen. Die meisten haben es nicht mitbekommen, weil sie einfach nicht wach waren. Und das ist Wort plötzlich, ist sowieso fantastisch. Das bedeutet mir sehr viel, weil unser ältester Sohn, den wir 2009 durch einen Sportunfall verloren hatten, als 24-Jähriger, er war verlobt und ein Jahr später wollte er heiraten. Und das kam alles ganz anders. Ja, und darum sind wir erst so spät Großeltern geworden. Wir mussten viel länger warten als andere. Aber jetzt sind wir so glücklich, dass wir Großeltern geworden sind. Einmal und ja. Ja, mehr sage ich nicht. Aber eben, dieser älteste Sohn, er war noch eben klein. Kleiner, da hat er uns mal erklärt, wie er herausfindet, ob ein Buch lesenswert ist oder nicht. Er nimmt das Buch in die Hand und dann schaut er hinten, so, und er schaut so durch und wenn das Wort plötzlich vorkommt, dann weiß er, es ist spannend. Ja, also daran denke ich und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, den ihr begehrt, der begehrte Messias. Und da ist er gekommen. Und die meisten haben es verpasst. Und jetzt noch etwas zu dieser Terrasse. Da vor dem Tor des Brennmaterials, da wurde das Holz für den Altar hineingeführt. Und diese Kammer war die Kammer der Bulvatin. Der Ratsleute, der Hohepriester hatte unter sich einen höchsten Rat von Priestern, 14 Priester. Und dazu gehörte Josef von Arimathia. Das war nicht ein Mitglied des obersten Gerichtes, des Sanhedrins, sondern das war einer von diesen Ratsleuten. Einer der höchsten Priester von Israel, der damals erkannte, Jesus von Nazareth ist der Messias. Das wahre Opfer. Und unsere Opfer, die wir im Tempel dargebracht haben, waren alle Hinweise auf ihn. Ja, und die hatten da eine spezielle Kammer, die Kammer der Bulvatin. Bulvatin heißt Ratsleute. Das Tor der Erstgeborenen. Aber da vorne gibt's eine Terrasse, genannt der Chel. Und immer an den Sabbattagen, an den Festtagen, kamen die großen Rabbiner, also die größten Lehrer Israels vom Sanhedrin dahin und das Volk durfte ihnen Fragen stellen. Und jetzt wissen wir in Lukas 2, wo die Eltern, als der Herr Jesus 12 Jahre alt war, mit ihm nach Jerusalem kamen zum Fest, wo das war. Ich war, sie blieben nur die zwei obligatorischen Tage fürs Passafest, dann wollten sie nach Hause. Und auf dem Weg merken sie, der Zwölfjährige ist gar nicht dabei. Sie suchen ihn überall, schließlich kehren sie zurück nach Jerusalem, suchen ihn in der Stadt Und schließlich kommen sie in den Tempel und finden ihn, wie er sitzt, inmitten der Lehrer und wie er sie befragte. Lukas 2. Und warum als Zwölfjähriger? Das war das sogenannte Eingewöhnungsjahr, wenn man zwölfjährig war als Junge. Mit 13 wurde man erwachsen. Das ist so toll. Ah, wie oft habe ich gedacht, oh, als unsere Kinder 13 waren, warum ist das in unserer Gesellschaft nicht so? Ja, die werden nicht erwachsen, sondern die werden Teenager. Und das sind solche, die so viel Rechte haben möchten wie Erwachsene, aber die noch so viel Blödsinn im Kopf haben wie Kinder. Das ist ziemlich schwierig. Und wenn die schon erklärt sind als Erwachsen mit 13, ja, dann müssen die hinstehen, Verantwortung tragen. Und ich glaube, so kommt man einfacher durch die Pubertät. Ja, und der Vater, wenn Bar Mitzvah ist, das ist die Feier, jetzt wird der Sohn erwachsen, der Vater betet, Herr, ich danke dir, dass du mich nun von meiner Verantwortung für meinen Sohn entbindest. Ach. Ja, aber eben mit 12 hat man die Kinder mitgenommen nach Jerusalem, weil ab 13 waren sie verpflichtet, dreimal im Jahr Passa, Pfingsten und Leibhütten ans Fest zu kommen. Vorher konnten sie bei Mami bleiben. Ja, wenn das nicht ging. Aber darum der Zwölfjährige im Tempel. Eingewöhnungsjahr. Und da finden sie ihn, wie er inmitten der Lehrer sitzt und ihnen Fragen stellt. Also wenn sie mit mir auf den Tempelplatz kämen, ich könnte ihnen genau zeigen, hier, diese Quadratmeter, das war die Terrasse. Wir wissen heute von all diesen Gebäuden, das ganze Layout, genau welche Quadratmeter, wo was war, ist alles völlig klar. Wir kennen 37 Untergrundstrukturen im Tempel. Und die stimmen mit diesen Gebäuden überein. Entsprechen genau am richtigen Ort. Es ist alles völlig klar. Also wir können wirklich alles, was wir bisher gesehen haben und was wir noch sehen werden und was eben heute Abend nicht geht, darum Fortsetzung zu Hause, können wir genau lokalisieren. Das ist wirklich fantastisch. Also, hier und jetzt wieder die Besonderheit. Es heißt dann, dass diese Rabbiner ihn auch befragten. Das ist ungewöhnlich. Ja, wir haben vorhin gemerkt, wenn man den jüdischen Hintergrund kennt, Simeon segnet das Kind nicht. Warum? Und hier, die Lehrer stellen Fragen dem Zwölfjährigen, weil sie merkten, niemand kennt die Schrift so wie er. Die waren völlig überwältigt. Und oft hat man gerade über die Dinge Fragen gestellt, die gerade im Zusammenhang waren mit dem Fest. Und das war das Passafest in Lukas 2. Und da ging es um das Passalamm. Und da hat man über Auslegungsfragen zum Passalamm, wie muss man 2. Mose 12 genau verstehen und dieser Ausdruck und so. Und der Herr hat Antworten gegeben. Und er wusste, und dieses Passalamm, das hier geschlachtet wird an Passa beim Altar, das spricht von mir. Das waren nicht einfach theoretische Bibelfragen, sondern er wusste, dass er dann einmal dieses Passalamm werden sollte, um sein Blut zu geben. Aber dann sprechen die Evangelien lange nichts mehr über das Leben des Herrn Jesus. Er wuchs auf, ging, wie das üblich war im Judentum, in die Lehre zum Vater, also in diesem Fall zum Adoptivvater, Pflegevater Josef, hat seinen Beruf gelernt als Schreiner und Zimmermann und Bauherr. Das griechische Wort bezeichnet alle diese Berufe, nicht nur Zimmermann, auch Schreiner, auch Häuserbauer mit Stein. Und da hat er gearbeitet in diesem Beruf mit Nägeln und mit Holz. Und er wusste, einmal werde ich dann mit Nägeln an einem Holz aufgehängt werden als das wahre Passalamm. Ja, aber dann mit 30 Jahren sollte sein öffentlicher Predigtdienst beginnen. Und hier sehen Sie die königliche Säulenhalle. da die Zinne. Bevor er begann zu predigen, hat der Teufel ihm hier gesagt, auf der Zinne, spring hier vom Dach, die Engel werden dich tragen. Und der Herr antwortet mit 5. Mose, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es gibt in der jüdischen Literatur die Tradition, wenn der Messias kommt, werde er sich auf dem Dach des Tempels offenbaren. Das steht aber nicht in der Bibel. Das ist rabbinische Fantasie. Das gibt es auch. Es gibt rabbinische, sehr strenge, gute Auslegungen und dann gibt es Fantasie. Und man muss wissen, was ist Fantasie und was ist wahr. Und darum, wer den Talmud einfach so studieren will, der kommt wahrscheinlich in einen Sumpf. Es ist so umfassend, das sind ja auf Deutsch sind das 12 dicke Bände. Ja? Man muss wirklich wissen, wie man damit umgeht, damit man einen Gewinn hat. Und ich versuche eben, Ihnen gerade diese Dinge aus der Literatur herauszugeben, die wirklich was bringen, dass man sich nicht im Dschungel verliert, so ähnlich wie Internet. Aber einfach Talmud, ja. Ja, und ist das nicht interessant? Bevor der Herr sich Israel als Messias offenbarte, ein Sprung vom Dach hätte bedeuten können, ganz Israel erkennt, das ist der Messias. Er springt unverletzt vom Dach. Aber der Herr wollte keine Show. Der Messias im Tempel wollte keine Show abziehen. Sondern danach ging er nach Galiläa und begann dort einfach das Wort zu predigen. Einfach die Wahrheit zu verkündigen, ohne Show. Und wie gesagt, da war der Markt und da hat der Herr dann in Johannes 2, ganz am Anfang seines Dienstes, hat er alle Verkäufer rausgejagt. Und er hat gesagt, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Wir haben das zurückübersetzt auf Hebräisch, Chanut. Ja, so wurde ja die Halle genannt, Chanut. Und er sagt, nein, das ist nicht der Chanut. Das ist einfach die königliche Säulenhalle. Hat sie hinausgejagt. Aber der Sanhedrin hat ja die Erlaubnis gegeben, die dürfen verkaufen. Und damit wurde der Sanhedrin gezwungen, jetzt müssen wir Stellung nehmen. Ist dieser Mann der Messias, dann ist er höher als wir und wir müssen uns ihm beugen. Oder ist er ein Rebell aus Galiläa, dann muss er sterben. Aber sie merkte natürlich, die Volksmenge war im Allgemeinen begeistert von seinen Predigten. Und darum ging nicht alles so sehr schnell. Jesus Christus begann, im Land herumzureisen und zu predigen. Und wie gesagt, viele Leute waren begeistert. Das war ganz anders als die Rabbiner. Die Rabbiner haben ihm gesagt, Rabbi sowieso hat gesagt, im Namen von Rabbi sowieso. So steht es im Talmud. Ja? Immer sich auf andere Autoritäten berufen. Und je älter die Autoritäten, desto wichtiger. Aber er hat gesagt, der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Oh, ganz anders. Der hat Autorität in sich selbst. Wer ist denn dieser, haben die Leute gefragt. Und dann in Lukas 5, lesen Sie das nach in Ihrer Bibel. Der Herr Jesus begegnet einem Leprakranken. Und dieser sagt, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Dieser Mann hat erkannt, das ist der Messias. Er kann das. Ich muss Ihnen erklären, in Israel, seit dem Tod von Mose, wurde nie mehr ein Leprakranker gesund. Im Ausland schon, zum Beispiel Naaman der Syrer zur Zeit von dem Propheten Elisa. Aber kein Israelit. Und man sagte, ein Leprakranker ist ein lebendig Toter. Einen Leprakranken zu heilen, ist so schwierig, wie einen Toten aufzuerwecken. Und jetzt müssen Sie schauen, hier der innere Vorhof mit dem Altar, hier der Frauenvorhof und sehen Sie diese vier Höfe. Diese Kammer hier, das war die Kammer für Öl und Wein, für das Tempelhaus und für den Altar. Nicht zum Trinken, sondern für die Trankopfer und für den Leuchter, das Olivenöl. Ja, und diese Kammer hier, in der Diagonale, das war die Holzkammer. Da wurde das Holz für den Altar gelagert und ausgesondert. Das hier war die Nazaräerkammer, wenn jemand ein Nazaräergelübde hatte und während dieser Zeit, das konnte sein 3 Monate, durfte er die Haare nicht schneiden, danach musste er es rasieren und dann hierher bringen, um auf der Feuerstelle da in der Mitte zu verbrennen. Und diese Kammer war die Leprakammer. In 3. Mose 13 wird beschrieben, wie man Lepra diagnostiziert. Und so gab es extra Priestermediziner, die waren ausgebildet, Lepra zu erkennen. Und da wird genau erklärt, wie die Hautveränderung ist und was zu unterscheiden ist. Und wenn es nicht klar war, wird in 3. Mose 13 gesagt, dann muss man den vielleicht Kranken, aber man weiß es ja nicht, einsperren. Dem sagen wir Quarantäne, 7 Tage. Dann wieder anschauen. Oh, immer noch nicht klar. Nochmals einsperren, 7 Tage. Also das Prinzip ist ein biblisches Prinzip. Und dann, wenn klar war, oh, es ist Lepra. Das ist ansteckend. Jetzt gibt es Social Distancing. Wie sagt man dem auf Deutsch? Wir haben es so gelernt, ja. Also sozialer Abstand. Er muss raus, er darf nicht mehr in die Städte mit Mauern hineinkommen, muss isoliert für sich leben. Und er muss auch die Leute warnen, wenn sie in die Nähe kommen. Unrein, unrein. Die Rabbiner haben gesagt, 6 Ellen. Also deutlich mehr als 2 Meter Abstand. Und er muss einen Mundschutz, La Dov Zafam, den Schnauz bedecken, also Nase und Mund bedecken, damit einfach so ein bisschen die kinetische Energie beim Sprechen und Husten gebremst wird. Natürlich, da kommt dann trotzdem ein bisschen da raus, das ist klar, aber eben ein bisschen. Und ein schreckliches Dasein. Und jetzt seht ihr diesen Mann, das ist der Messias. Wenn du willst, kannst du mich heilen. Und er sagt, ich will. Und er wird gesund. Und der Herr sagt in Lukas 5, geh zum Priester, mach, was Mose befohlen hat. 3. Mose 14 erklärt genau, wenn man gesund wird, was man dann genau machen muss. Und da muss eben in der Leprakammer hier, muss das alles dann vorbereitet und durchgeführt werden. Zum Beispiel alle Körperhaare müssen dann rasiert werden und so weiter. Das kann er da diskret alles machen. Das war extra dafür gebaut. Aber gebaut und nie gebraucht. Und 3. Mose 14, da stand's und man hat es nie umgesetzt, seit Mose. Das war eine Sensation. Der kam nach Jerusalem, da muss man einen Priester rufen, der kommt raus, macht Diagnose, oh, das ist der gleiche Mann, den haben wir verzeichnet. Das war eindeutig Lepra. Jetzt eindeutig gesund, hat es noch nie gegeben. Bitte reinkommen, da in die Leprakammer. Und später hat der Herr noch 9 weitere geschickt. Er hat 10 Leprakranke geheilt. 9 waren Juden, die schickte auch zum Priester. Der andere war ein Samaritaner, der musste auf den Berg Gerizim zu den samaritanischen Priestern, um sich zu zeigen. Die haben auch die gleiche Bibel und dem mussten dann auch 3. Mose 14 umsetzen. Das war eine Sensation. Und jetzt lesen Sie weiter im Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Der nächste Abschnitt sagt, der Herr war in Galiläa und predigte. Er verkündigte einfach das Wort. Keine Show, aber das Wort. Und dann heißt es dort, da waren Gesetzeslehrer und Pharisäer aus jedem Dorf in Galiläa, aus ganz Nordisrael, aus jedem Dorf aus Judäa, Südisrael und aus der Hauptstadt Jerusalem. Was war das? Ein Aufmarsch landesweit von rabbinischen Vertretern. Das muss ja der Messias sein. Und dann führen sie eine Untersuchung durch. Eine erste Phase, da hören sie nur zu. Die stellen keine Fragen. Sie beobachten nur. Kann man alles in den Evangelien zeigen. Und dann kommt eine zweite Phase, da stellen sie Fragen. Warum fasten die Jünger Jesu nicht? Warum ist euer Lehrer zusammen mit bösen Menschen? Sie fragen. Und nachher sollten sie schließlich zur Entscheidung kommen, ist der Mann der Messias oder nicht. Aber sehen wir, wie das alles mit dem Tempel zusammenhängt. Übrigens, wenn wir da schon bei diesem Frauenhof sind, in diesen Säulenhallen ringsherum, sieht man das hier, rundherum gibt es da Säulenhallen, da gab es eine zahlreiche Opferkästen, da sieht man einen davon, da konnte man Geld einwerfen. Und in Markus 12, 41 bis 44, wird beschrieben, wie der Herr Jesus da saß auf einem Stuhl und hat zugeschaut, wie Leute Geld einwarfen. Die Reichen sehr viel, aber da war eine Witwe, die hat 2 Brutot hineingetan. Auf Deutsch sagt man Schärflein, aber das versteht ja sowieso niemand. Und darum sage ich es lieber auf Hebräisch Brutot, weil es so schön tönt. Ja, und er sagt, diese Frau hat mehr eingelegt als alle anderen. Das war ihr ganzer Lebensunterhalt. Die Frau hat sich gesagt, das ist ja praktisch nichts. Ich gebe alles und für morgen vertraue ich auf den Herrn. Können wir einfach nur staunen und lernen. Ja, und hier im Frauenvorhof, wie gesagt, da war auch an großen Festen eben der professionelle Chor und das Orchester. Und sieht man hier, da gab es riesige Türme, so 27,5 Meter hoch. Und 4 solche, 1, 2, 3, 4, mit Leitern. Die jungen Priester mussten da hinaufgehen. Jede Lampe hier fasste 9,25 Liter Olivenöl. Als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder. Das war Recycling, schon damals. Und die jungen Priester, die da schwindelfrei waren, die mussten da die Treppe, die Leiter hoch, das anzünden. Und am Laubhüttenfest nachts wurde das angezündet. Der Priesterchor sang, das Orchester begleitete und die Besucher im Tempel hörten zu. Zwischendurch hieß es, Sela! Dann schwieg der Chor und dann konnten die Leute hören, wie das Orchester hervorkam und spielte. Und dann konnten sie darüber nachdenken, über das Wort Gottes, das sie vorhin in gesungener Form gehört hatten. Ja, und am Laubhüttenfest war der Herr Jesus auch, wie üblich, er ging ja regelmäßig, seit er 12 Jahre alt war, ging er zu den obligatorischen Festen, Passa, Pfingsten und Laubhütten nach Jerusalem. Johannes 7 beschreibt das. Und dann, sagt er in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Hier sieht man den Chor und hier sieht man Laubhüttenfest nachts. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Licht vom Tempelplatz konnte man sehen in den dunklen Gassen von Jerusalem. Und man verstand, aha, das spricht von dem Messias, der uns in einer dunklen Welt, wo man nicht mehr weiß, was oben, was unten ist, was eine Frau ist, was ein Mann ist, was Recht ist, was Unrecht ist, er gibt Orientierung. Aber es ist eine Entscheidung. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Aber sehen wir, wie all diese Jesus-Worte, wie die in dieser Welt der Jünger verankert und verwurzelt waren. Und darum, man versteht einfach die Dinge besser. Der Journalist von der AZ, der am Sonntag da war, hat mich gefragt, warum kommen so viele Leute? Und was zieht die an? Ich habe gesagt, ja, es ist einfach so, dass wenn man diesen Hintergrund sieht, den jüdischen Hintergrund des Tempels, man kann einfach dadurch einen besseren Zugang gewinnen zum Alten und zum Neuen Testament. Ah. Und er war wirklich beeindruckt. So viele Leute kamen. Und ich sollte zum Interview gehen, aber dann sagt eine kleine Frau, aber können Sie mir kurz erklären? Ich muss jetzt gehen. Und kommt jemand an? Können Sie auch erklären? Wieso interessieren Sie sich so? Für ein jüdisches Heiligtum. Ja, was steckt dahinter? Es geht um diese Substanz. Und das ist Jesus Christus, der Erlöser für Israel und alle Völker. Und schauen wir hier, der Eingang des Tempelhauses mit Säulen. Und da gab es einen gigantischen Weinstock aus Gold. Jeder, der wollte, konnte etwas bezahlen. Und da wurden wieder Trauben und Blätter hinzugefügt. Der Weinstock wuchs. Und in Lukas 21,5 liest man davon, wie der Herr Jesus mit seinen Jüngern diese Weihgeschenke. Es gab den Weinstock und noch weitere Dinge, die da beim Eingang hingen als Geschenke, wie er die Weihgeschenke mit ihnen betrachtete. Und in Johannes 15, Vers 1 sagt der Herr Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Ihr, sagt er zu den Jüngern, seid die Reben. Und genauso wie eine Rebe in organischer Verbindung sein muss mit dem Weinstock, nur dann kann sie Trauben produzieren. Sonst ist das Leben einer Rebe sinnlos, wenn sie keine Trauben produziert. Wofür kann man Reben brauchen, die keine Frucht bringen? Sie sind wertlos, kann man wegwerfen. Es gibt andere Pflanzen, die kann man gebrauchen, aber was macht man damit? Ziemlich nichts. Und so sagt er, ich bin der wahre Weinstock. Und wenn ihr mit mir in Verbindung seid, dann könnt ihr Frucht im Leben bringen. Dann hat das Leben einen Sinn. Und sonst ist es eigentlich sinnlos. Wenn wir vor Gott keine Frucht bringen. Ja, und an diesem Laubhüttenfest gab es an jeden Tag eine ganz besondere Prozession. Ein Priester mit einer goldenen Flasche ging hinunter zum Siloateich, schöpfte Wasser und die Volksmenge ging mit ihm dann diese lange Treppe vom Südende des Tempelberges wieder hinauf, dann in den Tempelbezirk rein und hier durchs Wassertor. Das ist das Wassertor. Hier ist das Wasserrad, aber hier das Wassertor. Da geht er rein zum Altar und in einer Ecke des Altars gab es ein Gefäß. Das war oben offen und unten. Da hat das Wasser oben eingegossen und dann lief das unten raus auf den Boden des Altars. Und dann steht da ein Mann. Der Tempel ist voll, der Frauenvorhof voll. Männer, hier Frauen an Festtagen, sonst war es gemischt, an den Festtagen die Frauen oben auf der Empore. Und Männer durften da in diesen Streifen hineingehen, in den innersten Vorhof, der Vorhof Israels. Aber ja nicht da weiter, da dürfen nur die Priester beim Altar sein. Und dann ruft ein Mann, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Ich schlage auf Johannes 7, Vers 37. Jesus Christus ruft im Tempel. Meistens heißt es, dass er spricht, dass er sagt. Ganz wenige Stellen in der Bibel, da ruft Jesus Christus mit lauter Stimme. 7, Vers 37. Und alle da hören das. Vers 37, der siebte Tag des Laubhüttenfestes in Johannes 7. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht wahr? Das Gefäß, oben Wasser rein. Wer trinkt, wer Durst hat, trinkt. Und dann kommt aus dem Gefäß das gleiche Wasser wieder raus. Also, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er trinkt, bekommt den Durst gestillt und wird wieder ein Segen für andere. Und Johannes fügt dann hinzu, dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Aber das muss man in diesem Zusammenhang sehen und da versteht man das ganz anders. Viel besser. Und hier zeige ich noch das Tor im Norden des Tempelbezirks, da bei der Burg. Das war das Schaftor, habe ich schon erklärt. Die Opfertiere, die Schafe, die Stiere, die Ziegen, hat man hier zuerst im Israelteich gewaschen und dann hier auf den Tempelplatz geführt. Und der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür. Er sagt, ich bin die Tür der Schafe. Johannes 10, Vers 7 und 9. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Das kann man verstehen. Ja, hier geht man mit dem unschuldigen Stellvertreter rein. Und wer auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers, das Jesus Christus ist, vor Gott kommt, seine Sünden bekennt und bereut, dem wird vergeben werden. Wunderbar, nicht wahr? Und gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir kommen bald zum Schluss. Hier, das ist die Säulenhalle Salomos. In Johannes 10, Vers 22 ist der Herr Jesus da beim Chanukka-Fest. Das ist im Dezember. Kalt in Israel. Es kann schneien auf dem Tempelberg. Und er wandelt in der Säulenhalle Salomos. Und da kommen die Führer des Volkes zu ihm und sagen, wie lange hältst du uns hin? Sagst du uns, bist du der Messias oder nicht? Er sagt, Ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht von meinen Schafen seid. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das hat er da in der kalten Winterszeit gesagt. Heilssicherheit und Heilsgewissheit in dieser Halle verkündet. Und nach 3 Jahren Dienst schließlich, an Palmsonntag, ritt er auf dem Esel vom Ölberg her durchs Kidron-Tal in die Stadt hinein und ging in den Tempel. Er wurde von der Volksmenge feierlich begrüßt als König Messias. Und dann ging er in den Tempel, es war schon spät, er hat noch die Gebäude angeschaut, sagt Markus, er liebte den Tempel. Da ging er raus auf den Ölberg, es gab eine Familie, die liebte ihn besonders. Dort war er immer erwünscht, in Bethanien, in der Familie von Lazarus und seinen Schwestern Maria und Martha. Am nächsten Tag kommt er in der Frühe wieder und geht direkt in die Säulenhalle. Hinein. Aber ich muss noch erklären, an Palmsonntag hat der Chor hier im Tempel gesungen, Psalm 24. Und dort heißt es, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Aber schauen Sie mal, Psalm 24 wurde immer am Sonntag, am ersten Tag der Woche im Tempel gesungen. So war die Vorschrift auch im Talmud so überliefert. Psalm 24, Vers 7. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Selah. Das Orchester spielt und die Leute können darüber nachdenken. Und genau an diesem Tag kam Jesus Christus als König nach Jerusalem. Merkt man, wie das zusammenfällt. Aber wie gesagt, am nächsten Tag geht er direkt in die königliche Säulenhalle und jagt alle Verkäufer raus. Der Sanhedrin ist natürlich erzürnt. Wir haben gesagt, die dürfen. Und er sagt nein. Und er hat ja auch recht. Die Heiden, die da beten wollten, die wurden ja ständig gestört durch den Markt und dieses Schreien. Aber das geht nicht, wir haben die Erlaubnis gegeben. Und dann am nächsten Tag, am Dienstag, kommt der Herr wieder vom Ölberg zurück in den Tempel. Den ganzen Tag über gibt es harte Diskussionen mit verschiedenen Gruppen des Judentums. Und es wird klar an diesem Tag, alle lehnen ihn als Messias ab. Die Herodianer, die Pharisäer, die Sadduzäer, einfach alle, die etwas zu sagen hatten. Und nach diesen harten Diskussionen da im Tempel geht der Herr schließlich mit den Jüngern hinaus und er sagt, seht ihr diese Gebäude da? Kein Stein wird mehr auf dem anderen stehen. Weil der Messias verworfen wird, wird der Tempel untergehen. Dann geht der Herr hinüber, aus Kidron-Tal auf den Ölberg und erklärt, wie das genau gehen wird mit dem Untergang des Tempels, was das Zeichen sein wird, wie die Jünger das erkennen könnten und erklärt auch die Zeichen der Endzeit. Die Jünger waren schockiert. Der Tempel geht unter, weil der Messias verworfen wird. Jawohl, und am Freitag wurde er am Morgen, früh als die Sonne aufgeht, vor den Sanhedrin gestellt, hier in der königlichen Säulenhalle. Wir sind hier in der mittleren Halle, ganz da vorne, da ist der Sitz des Sanhedrins. Und der Hohepriester, der oberste Opfer Israels im Tempel, verurteilt das wahre Opfer, das alle Tieropfer erfüllen sollte, den Messias zum Tod und erfüllt Jesaja 53. In der Jesaja-Rolle steht's, der Messias wird abgelehnt werden. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Alles hat sich erfüllt. Und nach der Verurteilung wurde er über den direkten Weg, über diese Brücke, da wo heute die Klagemauer ist, und dieser Bogen besteht noch, dieser Wilson-Bogen, da beten Männer, da klagt man an der Mauer, und da wurde der Messias aus dem Tempel hinaus getan. Zu Pontius Pilatus gebracht, beim heutigen Jaffa-Tor, und dort haben die Römer ihn zum Tod durch Kreuzigung verurteilt. Und schließlich außerhalb der Stadt, auf dem Golgatha-Felsen, einem ausgedienten Steinbruch, draußen vor dem Gennatur, wurde er gekreuzigt. Und sein Blut floss auf den Felsen. Und er erfüllte da, sieht man in diesem Sichtabstand zum Tempel, wo die Opfer waren, erfüllt er die Opfer durch seine Dahingabe. Er starb, aber am dritten Tag ist er auferstanden. Jesus Christus lebt. Und seine Nachfolger konnten das bezeugen. Und die gingen jeden Tag in den Tempel und haben sich in der Säulenhalle Salomos hier zusammengefunden. Jeden Tag. Da kamen tausende Juden zum Glauben. Und Apostelgeschichte sagt, und ganz viele Priester, die haben es gecheckt. Ja, diese Opfer. Wir können es ja wissen, mit Jesaja 53, die sprechen vom Messias. Und jetzt hat sich das erfüllt durch Jesus Christus. Er ist für unsere Sünden gestorben, hat alles erfüllt. Jeden Tag waren sie da zusammen in der Säulenhalle Salomos. Das ist der Beginn der Kirche, der Gemeinde. Damals waren es nur Juden. Später kamen auch Nichtjuden dazu. Da versammelt, das ist der Beginn des Christentums. Und Christentum kommt ja von Christus. Und Christus ist griechisch für Messias. Also ein Christ ist ein messiasgläubiger Mensch. Einer, der an diesen Messias glaubt, der da im Tempel war und auf dessen Spuren wir heute gegangen sind, um zu finden, was die Antwort ist. Wie kann man zu Gott zurückkehren? Wir haben gesehen, es gibt einen Weg zurück zu Gott. Wir können Gott begegnen, auch heute.